Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Tala und Tala, dem Podcast, wo Wirtschaft, Sinn und Ethik zusammenkommen. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Wirtschaftsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant Produzent dieses Podcasts. Und mit mir ist wie immer hier der Gründer der Tala und Tala Konferenz und mein geschätzter Co-Host, das ist der
Tobias Siebel. Heute muss ich mich selber vorstellen.
Ja, das Geld wird knapp, weil wir können uns auch nicht mehr alles leisten, Tobias. Also, wen hast du uns heute als Gast eingeladen?
Den Günther Höfeld.
Mhm.
Der nimmt uns heute mit in eine harte Lebensgeschichte, aber auch in eine hoffnungsvolle Lebensgeschichte.
Mhm.
Es geht ums Herz, aber volle Kanone.
Also, das ist ja so, der Günther, der wurde von einer Krankheit ereilt, die extrem selten ist, hat was mit dem Herzen zu tun. Nur einer von 6 Millionen Deutschen wird von dieser Krankheit befallen. Also wirklich, er war da auch an der Uniklinik in Mainz quasi, ja, ein absoluter Sonderfall, wurde da wirklich sehr, sehr umfassend behandelt. 2 Jahre hat es gedauert, bis er wirklich wieder auch zurück war im Leben und auf den Beinen stand. Aber das ist jetzt schon 26 Jahre her. Das heißt, er hat die Kurve wirklich gut bekommen und er hat was draus gemacht, Tobias.
Ja, es war eine richtige Zäsur, wie er uns auch im Gespräch mitgeteilt hat. Das werdet ihr ja gleich hören. Kann man sich vorstellen, wenn man so dem Tod begegnet. Er hat sich auch von seiner Frau schon verabschiedet gehabt und stand wirklich, war kurz nach 12. Dann macht das was mit dem ganzen Unternehmertum, mit dem ganzen Menschsein, aber mit dem Beruf. Und ja, er hat im Podcast gesagt, Loslassen lohnt sich, aber man braucht ein starkes Wofür. Wofür lässt man los? Das fand ich irgendwie auch eine spannende Purpose-Definition.
Ja. Und das Wofür hat er sich ja selber gebaut. Er hat sich ja von seinem eigentlich Traumberuf verabschiedet, der ja auch nicht schlimm oder schlecht war, aber er hatte einfach so einen Zug zu diesem neuen Thema, nicht?
Genau, komplett Zug drauf und irgendwie aber auch anders Zug als das, was man hier sonst so in der LinkedIn-Macher-Bubble vielleicht mitbekommt. Mhm. Denn wenn man so die eigenen Grenzen erlebt hat. Er sagt ja selber, er wurde auf Herz und Nieren geprüft.
Ja.
Könnt ihr selber noch hören. Auch mit den Nieren hat er eine Leidensgeschichte gehabt. Ja, und trotzdem bleibt er so hoffnungsvoll, mutig und berät jetzt CEOs, Unternehmer, Unternehmerinnen, wenn sie selber in Herzenskrisen kommen. Und Herzenskrisen nicht nur metaphorisch gemeint, sondern wirklich, wenn die Gesundheit mit auf dem Spiel steht und die Menschen an Scharnierstellen in ihrem Leben stehen und sagen müssen, ich stehe jetzt hier und komme nicht weiter. Was heißt das?
Und macht es auch mit so einem ganzheitlichen Konzept. Ne? Das ist nicht nur er, sondern seine Frau macht mit. Die haben auch so eine Anlage da in Rheinhessen, wo das quasi auch nochmal so ein bisschen auch räumlich auch nochmal besonders ist. Also es ist wirklich ein ganz spannendes Konzept, eine krasse Lebensgeschichte auch. Und er hat echt was draus gemacht. Aber apropos machen, Tobias, du hast auch was gemacht, beziehungsweise hast was geplant. Davon wolltest du auch nochmal kurz berichten, oder?
Ja, ganz kurzer Einschub für alle, die es interessiert, und das sind wahrscheinlich viele. Wir haben einen Führungsretreat zusammen mit 2 wunderbaren Menschen, die auch in der Tala und Tala Community sind, die selber bei Xpand und bei der Sinnanstifterei sind. Die liebe Charlotte Beck und der Dr. Hubertus von Stein, die werden einen Führungsretreat durchführen im Kloster Volkenroda im April. Und da sind noch Plätze frei. Ist ja so wieder mal ein Startup im Startup. Wir wollen mal gucken, ob es dafür Resonanz gibt, ob es Menschen wirklich nach vorne bringt, weiterbringt und haben da einen Testballon gestartet. Das heißt, jeder, der Lust hat, dabei zu sein, es geht um Führung. Man kann mal 3 Tage sehr tief einsteigen, kann zur Ruhe kommen, aber auch zu neuen Gedanken rund um das Thema Führung.
Wo kann man sich anmelden? Wo gibt es weitere Infos?
Auf unserer Webseite seht ihr direkt oben Führungsretreat. Und ja, wer dabei sein möchte, gerne bis Ende Februar, Anfang März anmelden. Dann können wir planen und schaut einfach mal rein.
Und beide, sowohl Charlotte als auch Hubertus, auch schon Gäste hier gewesen bei uns im Podcast.
Stimmt. Kann man auch reinhören.
Genau. Wunderbar. Ich würde sagen, jetzt aber schauen wir auf Günther Höfeld und seine wirklich abgefahrene Lebensgeschichte und auf das, was er daraus gemacht hat. Viel Spaß beim Zuhören.
Viel Freude damit.
Musik.
Wer bei der letzten Thaler und Thaler-Konferenz dabei war, der hat so ein bisschen mitbekommen, dass es immer wieder auch in den Vorträgen um das Thema Herz ging. Und nicht nur um das Thema Herz, sondern auch um das Organ Herz und was das mit uns macht. Es hat ja doch sehr viele verschiedene Bedeutungen. Und von daher freue ich mich, dass wir heute mit Günther einen echten Herzexperten, Cardio-Coach, wie auch immer man dich bezeichnen darf, dabei haben. Herzlich willkommen im Thaler und Thaler-Podcast.
Dankeschön, das freut mich sehr, hier zu sein. Echt klasse.
Günther, was zeichnet dich aus in Sachen Herz? Warum bist du der Herzexperte?
Der Herzexperte, das ist ein Ding. Ja, um manchmal zum Experten zu werden, gehst du manchmal durch ganz schön viel, Herzschmerz durch. Also vor 26 Jahren, das ist ein biografisches Erleben, also dass ich jetzt quasi hier sitze, mit euch rede hier. Das ist ein großes Wunder, was nicht nur ich sage, was vor allen Dingen auch Herzexperten sagen, also vor gut 26 Jahren. Das war am 1. Oktober 1999. Da wurde ich mit einem Verdacht auf eine Herzmuskelentzündung in die Uniklinik nach Mainz eingefahren, hätte ich fast gesagt. Das allerdings war damals keine Herzmuskelentzündung, sondern das war eine extremst seltene Erkrankung. Alle 6 Millionen Mal kommt sowas einmal vor. Das war ein Tumor im Herzen. Das ganze Ding war 11 Zentimeter lang, 300 Gramm schwer im Endstadium. Und so über Nacht wurde ich da so, ohne dass ich es wusste und wollte, zum Star ein Stück weit auch dieser Universitätsklinik, weil die Herzprofs, die haben das in ihrem Leben noch nie gehabt. Also da hatte ich echt ein Alleinstellungsmerkmal, ohne das zu wollen. Und gut, aber die sagten mir auch, Herr Höfeld, also das war so am 3. Oktober, Herr Höfeld, wir tun unser Allerbestes, aber ob Sie morgen überleben, das wissen wir nicht. Und dann haben sie mich aufgeklärt über die Gefahr, in der ich da gerade war und auch da drin stand. Und das ist halt nicht alle Tage, ne? So ein Tumor im Herzen, so wie so ein kleines Steg, so schwer und auch so groß. Der hatte die Herzscheidewand, also so hier mittendrin hier so schon durchtrennt, durchfressen. Und das war wirklich also sowas von äußerster Alarmstufe rot. Und ja, das war ein echter Schicksalsschlag. Und ich sag mal jetzt, habe ich Silberhochzeit mit meinem Herzen, so bin im 26. Jahr. Ja, vielleicht macht mich das zum Experten.
Also genau, wir können festhalten, du hast überlebt. Ja. Das ist augenscheinlich. Ja. Ohne jetzt zu medizinisch werden zu wollen, ich habe da auch nicht so viel Ahnung von, aber es ist dann quasi so, dass dieses, kann man so sagen, dass der Tumor quasi die neue Herzscheidewand war und dann wahrscheinlich die Herzkammern total minimiert hat, da muss er irgendwie drauf gedrückt haben, dann dein Pumpvolumen muss doch total gering gewesen sein, oder?
Ja. Also wo ihr eine normale Herzscheidewand habt, da habe ich Gore-Tex. Das ist so ein ganz, aber dann Gore-Tex, das ist so ein
Sandwich. Haben wir in der Jacke.
Da regnet es nicht rein.
Wenn ich halt wieder auf dem Mountainbike sitze und so.
Dein Herz ist wasserdicht, das ist doch super, Günther.
Ja, das ist genau das, was der Professor Oehlert damals gesagt hat, Herr Höfeld. Keine Sorge, das Ding ist wasserdicht, es hält ein Leben lang und es ist atmungsaktiv. Sorgen mehr.
Ja. Ich habe noch zwei ernste Fragen zur Thematik oder vielleicht sogar drei. Die erste ist, wie alt warst du denn damals eigentlich?
38.
Und hattest du irgendwelche Risikofaktoren, dass man sagt, naja, kein Wunder, wenn man immer so, drei Packen am Tag raucht, dann kann das schon mal passieren, dass der Krebs so früh kommt oder... gab es da irgendwie so ein Risiko in deinem Leben, in deinen Augen?
Nee, also das, den Professor habe ich gefragt, sagen Sie mal, wo kommt das her jetzt so, als ich dann wieder einigermaßen gerade gehen konnte, nach einem Heilungsverlauf, nach über 2 Jahren auch, und sagte der, ja, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, ich bin zwar jetzt hier 40, 50 Jahre im Geschäft, ich habe keine Ahnung, vermutet hat er sogenannte, wie hieß das noch, embryonale Wachstumspotenzen, also dass ich das schon als Baby jahrelang, jahrzehntelang wohl in mir getragen habe. Und in den letzten Jahren muss das Ding rasant gewachsen sein. Ja, so wie ein Auto im toten Winkel. Mhm. Du fährst, der ist da, den siehst du aber nicht. Und wenn der Kamerad dann hinten rechts mehr Gas gibt, dann tritt er aus dem toten Winkel raus. Und so muss der Tumor auch rasant gewachsen sein. Ich hatte einen Lungendruck, der war über 3-mal so hoch, also 90 Millimeter HG. Normal sind also knapp 30. Und ich hatte Luftnot ohne Ende. Ich hatte davor halt, wer ahnt denn, dass es plötzlich so reinregnet ins Leben mit einem Herzen? Ich hatte einen dicken, fetten Heuschnupfen. Dann habe ich mir eine Erkältung zugezogen, regeneriert. Die ist wieder abgeklungen. Dann dachte ich mir, Alter, jetzt gehst du wieder auf die Piste, machst du wieder Sport. Weil Sport und ich, wir können gut. Ja, so. Mhm. Dann kam ich, ungelogen, da kam ich 30 Meter weit. Ich habe geschnauft mit 38 wie eine Dampfwalze. Und ich dachte mir, hey, das ist nicht normal, das bist nicht du, geh mal zum Lungenarzt. Dann bin ich dahin, der guckt sich das Ding an, poolt so ein bisschen auf so einer Matrix da rum, sagt, was ist denn das für ein gelber Fleck, für ein schwarzer Fleck? Oh, der geht nicht weg, nee, ist kein Dreck, gehen Sie mal zum Herzspezialisten, da ist was mit Ihrem Herzen nicht in Ordnung. So begann die Reise und dann ging es Schlag auf Schlag, ja.
Krass. Ja. Und wie war der Heilungsweg dann? Also du bist operiert worden, die haben den Tumor rausgenommen, wahrscheinlich komplett. Dann neue Herzscheidewand, wahrscheinlich auch irgendwie Chemobestrahlung, irgendwas, ne?
Ja, also ich war ganz neugierig am Ende, habe gesagt, hören Sie mal, wie ist denn das gelaufen und so. Und wollen Sie es wirklich wissen? Sage ich, ja, möchte ich ganz gern wissen. Meinte sie, dann hatten wir so eine Nierenschale, ne, im Krankenhaus gibt es ja da diese blechernen Nierenschalen. Und die waren, was hat er gesagt, eine Dreiviertel Nierenschale voll galertartiger Masse hat er daraus geholt. In zwei großen Operationsgängen an der HLM, also Herz-Lungen-Maschine. Da hatte ich erstmal brutale Schmerzen. Ich war dann 10 Tage in der NSK, in der Nachsorgeklinik. Und danach kam ich dann 4 Wochen, leider verzögert, erst in die Reha, in so eine Top-Reha in Bad Nauheim, wo sie die erste Herztransplantation in Deutschland gemacht haben. Und ein scheußlicher Bau von außen, aber ein Top-Team von innen, Sportteam, Professor und so. Und die haben mich dann wieder fit gemacht. Du, das hat gedauert. Das hat richtig, richtig gedauert. Und ich habe da habe ich meine Liebe zum Fahrradfahren nochmal neu entdeckt. Das mir echt den Allerwertesten auch mitgerettet hat, muss ich ehrlich sagen. Und und seit der Zeit bin ich auch hier total gerne wieder draußen mit Mountainbike und so.
Günther, nimm uns doch einmal bitte mit in dein Leben abseits dieses Schicksalsschlags, weil du bist ja psychologisch unterwegs. Du bist jetzt als Berater seit vielen Jahrzehnten dabei, hast dich auf Thema Herz und Krisenbewältigung konzentriert und bist zudem auch Theologe. Wir sind ja hier in einem Wirtschaftspodcast, der Theologie, Wirtschaft, Sinn und alles zusammenbringt.
Kein Medizinpodcast.
Kein Medizinpodcast, ja. Ist natürlich, ich weiß, dass auch einige Ärzte, Ärztinnen zuhören. Schöne Grüße an dieser Stelle. aber sag doch mal, gib uns mal 1-2 Sätze zu deinem Berufsleben vor der Herzgeschichte und danach.
Also vor der Herzgeschichte war ich knapp 15 Jahre in den Medien tätig, 5 Jahre Radio, 10 Jahre Fernsehen, habe in den letzten Fernsehjahren sehr viele Porträts gemacht im Profisportbereich, auch hier für Sportstudio, habe Fußballer, Eishockeyspieler, Kunstturner, die habe ich porträtiert, bin mit denen auch zusammengelaufen, habe also Puzzlestückchen gesammelt, Drehbuch geschrieben, Film darüber gemacht, ist auch da gesendet worden. Da bin ich total aufgegangen in der Medienszene und dann nach der Herzgeschichte, da habe ich gesagt, Günther, wenn du hier wieder heile rauskommst, was gar nicht sicher war, dann gilt deine Aufmerksamkeit denen, die drinstecken. Das habe ich vor mir, aber auch echt auch vor Gott so gesagt, weil Ergebnis offen. Keiner wusste, ob ich überlebe. Ich habe mich von meiner Frau an dem 3. Oktober verabschiedet. Wir waren damals erst 7 Jahre verheiratet. Wir wussten nicht, ob wir uns wiedersehen würden. Und ich bin wieder aufgewacht und dann habe ich auch diese, ganz gehorsam, wirklich dieses Haifischbecken der Medien, Haie und Wale, die ganze Medienszene komplett verlassen, wo ich alles mit verdient hatte vorher auch. Und bin da echt in ein Land, rein in, ich nenne es heute mal so Beratung. oder auch die Kardiopsychologie, dieses Zusammenspiel zwischen Herz und Seele. Ich widme mich diesen Menschen, die volle Kanne jetzt drinstecken. Das heißt, da sind wirklich herzkranke Unternehmerinnen und Unternehmer. Gerade einen ganz aktuellen Fall, der ist 66, denkt, das Leben fängt an, hat jetzt in 15 Monaten 3 Infarkte kassiert. Es sind aber auch zusätzlich zum Herzen auch sogenannte Schicksalsschläge, Verlusterlebnisse, Unternehmer, die die sagten, ey, ich habe schon viel erreicht und ich habe noch so viel vor und jetzt grätscht das Leben plötzlich dazwischen. Mhm. Also für diese auch wirklichen Schicksalsschläge, da bin ich sehr, sehr gerne, da krabbel ich sehr gerne aus dem warmen Bett. Das mache ich jetzt auch schon eben seit, ja, also ich habe schon Silberhochzeit mit der Beratungstätigkeit. Das ist sehr viel nach meinem Herzen dann halt auch noch ins Leben gekommen. Eben auch die Psychologie, das Psychologiestudium noch, die Theologie. Und so kann ich aus einer breiten Palette, sage ich mal jetzt auch, schöpfen und für Menschen da sein. Ich bin zutiefst gerne für diese Betroffenen da. Vielleicht darf ich das mal so sagen, das Leben ist zu kurz für ein langes Gesicht. Und auch zu kurz für einen schlechten Wein. Und gleichzeitig, das Leben ist auch keine, wie sage ich es mal, den Humor habe ich mir bewahrt. Das Leben ist keine Hühnerleiter, nach dem Motto steil, kurz und beschissen. Was es für viele zu dem Zeitpunkt ist. Und gleichzeitig darf ich dann dazu beitragen, die zu begleiten und dann wieder so mehr Hoffnung, mehr Zuversicht, mehr Licht auch ins Dunkel ihres Lebens zu bringen. Und das begeistert mich zutiefst. Ja.
Also du kümmerst dich, wenn man so will, um das echte Herz, aber auch um das metaphorische Herz, kann man sagen, oder?
Also ich bin von der Psychologie her, ich bin jetzt kein Mediziner, der sich um das Organische letztendlich auch kümmert, sondern um das seelische Herz, sag ich mal jetzt letztendlich, das psychische Herz. Psychokardiologie ist eine junge Wissenschaft. Krass. In Deutschland, die ist 15 Jahre alt. Ich darf mich aber nicht Psychokardiologe nennen, ne? Deutschland, weil ich bin kein Arzt. Das dürfen nur Ärzte mit Zusatzausbildung Herz. Da habe ich gesagt, naja, ein Teil von mir ist jetzt geneigt zu sagen, ihr könnt mich mal. Dann drehe ich es eben um und sage, dann bin ich eben ein Psychokardiologe. Und dieses Wechselspiel zwischen Herz und auch Seele, das ist schon dieses, das ist so das Herzstück, genau. Ja.
Was sind denn da so deine Erkenntnisse, deine Ansätze jetzt, wenn du aus theologisch, psychologischer und betroffener Brille durchschaust? Was ist das Herz für dich? Was macht es aus? Warum ist es so wichtig?
Kardia, ne? Der Sitz des Lebens, Fokus, Zentrum, die Mitte, der Kern, von dem alles Leben letztendlich ausgeht, wo Denken, Fühlen, Wollen und Handeln wirklich so zusammenfließen, was die wenigsten auf dem Schirm haben. Letztendlich, die meisten sagen jetzt hier, wenn so ein Schicksalsschlag kommt, wer bin ich hier überhaupt noch? Stichwort Persönlichkeit. Und wenn ja, wie viele? Und wie spielt das hier alles so wirklich so zusammen? Und wie kriege ich auch wieder eine neue Berufung, neuen Sinn ins Leben? Auch dafür steht das Herz. Also ich habe da auf der Homepage auch der Herzenssache, da ist mir einfach Sprüche 4,23, also das ist so allen voran, aber was man so bewahren, behüten, im beschützen kann im Leben, allen voran das Herz, denn aus ihm, in ihm heraus ist die Quelle des Lebens, ist der Sitz des Lebens. Das ist, und damit kommen die Leute, meine Güte, wenn du einen Schicksalsschlag hinter dir hast und das Leben Achterbahn fährt und die aus der Bahn schmeißt, dann haben die beiden Fragen hier, wer bin ich, wozu bin ich hier, Persönlichkeit, Identität und auch Sinn letztendlich. Und da hat das Herz eine Menge zu sagen.
Beide Fragen, wer bin ich und was war die andere Frage?
Naja, wofür mal ist in der Welt bin ich hier, nach dem tiefen Sinn, nach dem wofür, ja, wer bin ich und wofür bin ich jetzt eigentlich hier? Ja.
Was hatte dir damals geholfen oder was hatte dich bewegt, so schnell, ich sag mal, diesen neuen Purpose für deine nächsten, jetzt ja mittlerweile schon vielen Jahrzehnte zu definieren, dass du für andere da bist?
Das liegt in meiner Lebens- und Lerngeschichte. Schau, ich, ohne jetzt zu weit auszuholen, aber und auch ohne zu übertreiben, ich kann von meinem, jetzt, ich bin jetzt 63 auch erst, aber von meinem Leben kann ich schon sagen, dass ich so auf Herz und Nieren geprüft worden bin, wie es dazu kam. Ja, vom 5. bis zum 21. Lebensjahr hatte ich persönlich war ich nierenkrank. Und 11 Jahre, also vom 5. bis zum 16. Lebensjahr, war das Krankenhaus mein zweites Zuhause. Es ging in meinem Leben schon sehr oft auf Leben und Tod. Ja. Interessanterweise fiel mir das jetzt ein, wo du mich das, Tobias, fragtest. Da habe ich so gedacht, Mensch, sag mal, wie hast du das eigentlich verhältnismäßig so schnell unter die Hufe gekriegt? Da fiel mir doch tatsächlich auch noch meine Nierchen ein, im Sinne von, du hast hier schon viele Schicksalsschläge im Leben gehabt und da konnte ich so zurückgreifen aus diesen Erfahrungen des Durchhaltens, des Aushaltens, der Geduld, des Dranbleibens, der Neudeutsch hier, der Resilienz letztendlich auch, widerstandsfähig bleibens und so. Und das ist gut, es hat immerhin auch noch 2 Jahre gedauert, muss man auch sagen. Ne?
Hat diese lange Leidensgeschichte dich in eine Glaubenskrise auch geführt? Oder war das für dich immer eher dann, dass du gemerkt hast, nee, da ist doch jemand, der dich noch hält, eher glaubensstärkend? Oder beides gleichzeitig?
Ich bin über meine Nierenerkrankung sehr früh als Kind zum Glauben gekommen. Also wie das so ist, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Und als ich wieder mal damals als Kind, lass mich da vielleicht 7 Jahre gewesen sein, 6, 7 Jahre, mit 15, 20 Liter Wasser im Körper, weil die Niere nicht richtig arbeitet, erreicht mich dann hier beim Bibellesen so ein Vers hier, so: kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Kraft geben, Ruhe schenken. Ich denke, alter Schwede, das ist für dich, Günni, der so wie für mich auf den Punkt geschrieben. So, und auch hier dieser kraftvolle, tragfähige Glaube an ihn, an Christus, der hat mich natürlich nicht nur durch die Nierengeschichte getragen, sondern auch durch meine Herzgeschichte. Und gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, wozu das Ganze, was soll das Ganze? Dass er mich jetzt in eine tiefe Glaubenskrise, also die Herznummer, gebracht hätte, nicht wirklich, nicht wirklich. Eher, dass es mich irritiert hat, weil es Folgendes passiert. Ich hatte ja so mit Gott so einen Deal, sag ich mal. Ich habe so gesagt, wenn du mich hier überleben lässt, dann gehe ich raus aus dem Fernsehen, Brot- und Buttergeschäft für 15 Jahre. Und es ist Folgendes passiert. Kaum konnte ich wieder, ich sag mal so, laufen und schnaufen, dann kriegte ich von der Flaggschiff-Sendung vom ZDF, das hieß damals noch Gesundheitsmagazin Praxis, eine Einladung: wollen Sie nicht für uns arbeiten als Redakteur, verbindlich und. Ja, so richtig, das ist ein, ich habe gesagt, nein. Meine Kolleginnen und Kollegen, die haben mir echt in den Allerwertesten getreten, haben mir einen Vogel gezeigt, haben gesagt, hör mal, Günni, du bist ganz schön hochnäsig und arrogant, ja. Das wollten wir dir mal sagen. Und ich, wieso denn das? Hör mal, du sagst nein zu etwas, wo andere sich die Finger nachlecken, was vielleicht alle 10 Jahre einmal vorkommt, was eine Stecknadel im Heuhaufen ist. Und du sagst nein, sag mal, hast noch alle auf dem Zaun? Und ich sag, ja, hab ich. Hast du meine Herzgeschichte erlebt? Bist du gerade dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen? Hast du? Und dann wurden die lieben Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus, die wurden nachdenklich und sagen, so irritiert war ich, wieso? Weil mir sowas dann, so eine göttliche Paradoxie, so nenne ich das mal, widerfahren ist. Der Günni verspricht im Deal mit ihm, nee, er serviert mir auf dem Silbertablett ein Leckerbissen und der Günni sagt nein. Ich weiß nicht, ob ich das als wie so ein
Versuchung.
Ja, nee, das ist mir zu fromm, ehrlich gesagt. Aber wie so ein, ich bin ganz einfach gestrickt. Ich komme vom Land, ich bin einfach gestrickt. Ich halte ihm das einfach hin und sag, was soll die Geschichte? Was ist es? Was hast du damit vor? Ne? Weil Und ich meinte so gehört zu haben, so bis heute auch so, das ist so ein kleiner Check und so ein kleiner Test im Sinne vom Gehorsam, wie ehrlich und echt und authentisch ist dein Nein wirklich, auch wenn du jetzt so ein Leckerbissen kriegst. Ja. Und ich muss sagen, 25 Jahre später, jetzt im 26. Jahr, ich habe es nie bedauert, nie bereut, rausgegangen zu sein. Die Geschichten, die ich heute höre, die mir hier Tag für Tag Menschen in Extremsituationen, Schicksalsschlägen erzählen, Verlusterlebnissen, die sind spannender als manches Porträt, was ich damals gedreht habe. Also
nichtsdestotrotz von Medienkollege zu Medienkollege ist es ja erstaunlich, weil Journalismus ist für viele ja auch eine Herzenssache, ne? Das ist ja ein Traumberuf, viele sind mit vollem Herzen dabei und. Das ist schon interessant, dass du das geschafft hast, diesen Traumberuf, und du warst ja gut dabei, muss man sagen. Du warst ja nicht irgendwie Lokalreporter der Reserve, sondern hast ja richtig große Dinger da geschrubbt. Ist schon ein starkes Stück da loszulassen und zu sagen, ich gehe mal eben ins Nichts. So, das war ja also durchaus auch eine mutige Entscheidung, möchte ich mal sagen.
Ja, also loslassen lohnt sich. Mhm. Loslassen braucht aber auch ein großes Wofür. Ja, ich kann nur dann loslassen, wenn ich noch wieder auch so etwas jetzt hier wie bei mir auch, wenn ich ein Commitment auch wirklich auch gegeben habe und wenn ich weiß, hier ist jemand, der es sehr, sehr gut mit mir meint und der mich dazu einlädt und der hat was anderes auf dem Schirm auch letztendlich auch für mich, dann ist das Loslassen nicht so ein Kampf oder so ein Krampf, weißt du, sondern das ist einfach, es geschieht letztendlich einfach und dann wartet eine neue Etappe auf dich. Ja.
Ja, journalistische Neugier ist ja auch vielleicht da ganz praktisch, dass man denkt, ich habe Bock auf das Neue, was kommen mag.
Klar, ist ganz praktisch und ich muss sagen, ich bin dankbar dafür. Also das, was ich heute, wie gesagt, was ich hier heute höre, der ich so als auch als Psychologe, als Begleiter, Berater oder meine Güte, zumindest auch als Coach für Menschen bin, der bin ich ja dank und durch die Aufträge, die diese Menschen mir geben, durch diese Anliegen, die sie haben, das lässt mich ja auch wachsen und entwickeln. Und das ist was total Schönes. Ich finde es einfach klasse, wenn heute, also die Chefredakteure oder auch, also ja, aus diesem Metier, sage ich jetzt mal, aus dem Journalismus, die spüren das. Wenn die kommen, wenn die fragen, die spüren, hey, der Günni, der bringt den Stallgeruch mit. Ja, der weiß, wovon er schwätzt. Das ist, was die so sagen. Und dann, ja, es ist okay. Es ist okay mit dem Loslassen. Ich wollte auch heute nicht mehr zurück, ganz ehrlich, in dieses Haifischbecken. Was ich da heute höre, also alter Schwede. Also
es ist nicht besser geworden in den letzten 25 Jahren, vermute ich mal stark.
Beim ZDF. Schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer. Und es ist irgendwie, also ich will es jetzt auch nicht da schlecht machen, aber ich bin dankbar für jeden, der sich dort wirklich einsetzt, ob Christ oder nicht Christ, und der auch zu einer gesunden Gesellschaftsrelevanz beiträgt. Gleichzeitig, ich sag mal, wer dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen ist, der kriegt zum Leben eine andere Bedeutung. Ja, vielleicht das mal so für mich so zusammengefasst. Und das wünsche ich vielen, die so drin stecken, nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, aus der Bahn geschleudert worden sind, was auch immer jetzt, ob mit oder ohne Infarkt oder Infarkte, was auch immer, dass die wirklich wieder mehr Zu- und Vertrauen kriegen in dieses unverdiente Geschenk, was man Leben nennt und was einmalig und einzigartig ist. Und dann noch zu wissen, hey, da ist jemand, der hat mich auf dem Schirm, der hat mir sein Wort gegeben und nicht seine Wörter, auf den kann ich mich verlassen. Hey, da hinein kann ich doch auch loslassen lernen, um weiter ins Staunen und in neue Möglichkeiten geführt zu werden. Das finde ich einfach total klasse.
Was kannst du Menschen mitgeben, die jetzt auch gerade beruflich, unternehmerisch, High Potentials unterwegs sind? Es sind ja viele, die hier zuhören, die wirklich versuchen, auch Gas zu geben, die jetzt vielleicht nicht alle einen solchen Schicksalsschlag erlebt haben und hoffentlich auch nicht jetzt unmittelbar erleben müssen. Kann man in dieses Mindset kommen, ohne sowas zu erleben? Kann das Herz sich anders ausrichten?
Das Herz kann sich anders ausrichten. Also von daher, wo das Herz ja auch so ein Zusammenspiel ist, ist es ja auch wesentlich mehr als quasi nur Mindset, sondern auch, ich sag mal, ist es Heartset. Es ist nie zu spät, zum Kap der guten Hoffnung aufzubrechen. Es ist nie zu spät, zum Kap der guten Hoffnung aufzubrechen. Und gib diesem Leben, was es auch immer dir zumutet, wie gerecht oder ungerecht du es auch immer wieder erlebst, gib diesem Leben die Chance, mit dir weiter unterwegs zu sein. Bleib dran und gib nicht auf. Das klingt so banal und vielleicht so, keine Ahnung, oder abgedroschen, well, I don't know. So diese Tragweite und auch die Kraft, die Strahlkraft, die kriegst du halt einfach erst, wenn du wenn du so drin steckst. Ja, also von daher bin ich gerne so ein Einladungskellner zur Hoffnung. Ja, Hoffnung ist so die Zukunft ist besser als die Gegenwart. Und Hoffnung im Sinne von, weißt du, so.
Das ist ein ganz aktuelles Thema, kann man sagen. Ne? So in heutigen Zeiten ist ja, Hoffnung nicht so unwichtig.
Das finde ich, das ist in uns Menschen drin, diese Hoffnung. Sie ist der tiefste emotionale Grund, aber auch das kräftigste Zugpferd, sag ich mal, hier, was er sich für uns ausgedacht hat. Also warum auch hier nicht auf diese, im Sinne auch der Frage jetzt, warum sich hier nicht jemandem anvertrauen, der mich durch und durch kennt, der es gut mit mir meint und der einen Plan hat und der selber bewiesen hat, dass, ich sag mal, das Kreuz nicht die Endstation gewesen ist, sondern da ist Krippe, Kreuz und Ostermorgen letztendlich. Ja, und von daher, das ist auch, ob jetzt Christ oder nicht Christ, die hier in die Beratungspraxis hineinkommen, also das ist schon, was ich oft gefragt werde. Was hat Ihnen denn halt gegeben? Wie sieht es denn bei Ihnen aus mit der Hoffnung?
Gerade auch für Menschen, eben den Fall, den du kurz beschrieben hattest, 66, erfolgreicher Unternehmer und dann kommen die Infarkte, dann ist der Satz natürlich schwer vielleicht auch auszusprechen, von wegen, die Zukunft wird besser. Da kann man ja auch schnell sagen, ja, aber früher war es eigentlich besser, mein Leben. Vor allem, weil man ja dann auch allein schon altersbedingt, kann ja auch nicht mehr ganz so viel kommen.
Wer weiß, was kommen kann. Ne? Also wenn du überlegst, dass du vielleicht mit 66 nie wirklich glücklich warst und du hast die Chance, nochmal tiefes Glück zu empfinden, so dann kommen die besten Jahre vielleicht erst noch. Also wie definiert sich Glück? Ne? Wenn du Glück festmachst an körperliche Verfasstheit, dann klar, ist mit 66 wahrscheinlich jetzt nicht mehr ganz so viel zu holen, könnte ich mir vorstellen. Günther, aber vielleicht nochmal kurz die Frage, was wir, glaube ich, noch gar nicht so thematisiert haben, wie sieht denn eigentlich dein Beratungsangebot oder dein Angebot insgesamt aus? Also ich glaube, man kann dich auch besuchen kommen oder du hast so eine Art Hof oder Hotel oder kommt man dafür einen Tag vorbei und trinkt mit dir einen Kaffee und isst ein Stück Kuchen oder ist man ein halbes Jahr bei dir und muss bei der Weinlese mithelfen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir leben ja hier, meine Frau und ich hier, mit einer lieben Frau, mit der ich jetzt auch schon über 33 Jahre eben verheiratet bin. Auch da ist die Geschichte weitergegangen und geht noch weiter. Nee, wir haben uns hier jetzt vor 15 Jahren einen Traum erfüllt, haben hier einen Winzeranwesen, Winzerhof quasi gekauft, umgebaut. Höfelshof halt, so ein Zentrum für Selbst- und Gesundheitsmanagement. Und es ist so ein kleinen, beschaulichen Ort hier, so mitten in dem größten Weinbaugebiet in Deutschland, also in der Toskana des Nordens, wie die so schön sagen hier, ne, oder die rheinhessische Toskana. Dolgesheim, kleines Kaff, kaum knapp 1000 Einwohner. Und das ist ganz unterschiedlich. Also mancher kommt wirklich längere Zeit, längste hier so 2, 2,5 Jahre eben auch. Das heißt nicht, dass sie hier wohnen oder so, sondern dass die kommen dann mal hierher. Kommen teilweise auch, Frankfurt ist nicht weit, dann teilweise auch vom Flugplatz hier, hole ich sie ab oder kommen sonst woher. Und dann tauchen die hier ein, begleite sie und dann in benachbarten Winzerhöfen übernachten sie dann auch hier. Und dann ziehen sie wieder weg und da machen wir Online-Sachen eben noch oder teilweise auch Mail, je nachdem, wer das dann wie braucht letztendlich. Das ist halt ganz, ganz unterschiedlich, also von der Dauer her. Also wir haben jetzt keinen eigenen Weinberg. Das habe ich jetzt nicht, weil da müsste ich mich klonen. Das schaffe ich nicht auch noch, eben noch Winzer zu sein im Nebenberuf. Oder auch Hotel haben wir jetzt nicht. Ne? Wie gesagt, ich schicke die dann hier zum Übernachten und so in verschiedene Winzerhöfe und dann kann man die Wirtschaft ankurbeln, halt hier auch noch bei den lieben Leuten ein bisschen. Ja, und dann tauchen die halt ein. Ist schon ruhig hier und schon entschleunigen und zur Ruhe kommen und in die Balance kommen, wieder Kraft tanken. Das kann jeder so gestalten, wie er möchte. Ob jetzt nur eine Stunde oder
Du hast auch einen ganz schönen Garten, glaube ich, ne? Das ist mir noch aus dem Vorgespräch, das wir vor einem halben Jahr geführt haben, ungefähr noch in Erinnerung geblieben.
Ja, wir haben ja ein bisschen, wir haben schon ein paar Quadratmeter hier hinter auch dem, hinter dem Hof jetzt auch, einen schönen Innenhof dann auch und hier sogar gekürt worden jetzt oder mit dabei in Rheinhessens schöne Höfen und Gärten und so und Plakette hängt da draußen und immer so. Ja, können viele Leute auch gucken, kommen und so. Ist schon toll. Und sicherlich naturverbunden hier, kannst du hier sein. Du kannst hier schon auch eintauchen. Die nutzen wir auch eben, die Natur hier. Achtsamkeit, Entspannungsgeschichtchen, was das Herz begehrt letztendlich auch. Da kann man schon mit die Rosen bewundern hier, die über 60 verschiedenen Sorten und so. Ist schon fein. Mhm. Ist schon fein. Und so dieses, sagen Sie mal, Herr Höfeld, noch weiter raus konnten Sie nicht fahren, oder? Meine Güte, was hat das gedauert? Das sind so die ersten so Reaktionen, wenn die Manager dann hierher kommen. Und dann beim zweiten Mal sagen sie, Mann, was bin ich froh, dass ich jetzt hier, dass Sie hier so weit draußen sind. Ich bin jetzt, jetzt hat die sogar auch noch einen Traktor vor der Nase, den konnte ich nicht überholen. Entschleunigt. Ja, das ist also schon, ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie weit weg. Weißt du, so nach dem Motto, erreicht den Hof mit Mühe und Not, der Knabe lebt, das Pferd ist tot. Ja, weißt du, so jetzt nicht, aber es ist, also es hat schon eine gute Anbindung, aber das genießen die Menschen schon, dieses Entschleunigen, dieses zur Ruhe kommen und schließlich wollen die ja nicht in nächste Hamsterrad.
Günther, wie erlebst du diese Menschen aus dem Management, wenn sie zu dir kommen? Ist das für sie so eine Fassungslosigkeit, dass sie auf einmal entkräftet sind? Wie kommen sie zu dir? Völlig konsterniert, sehr unterschiedlich. Kannst du uns da einmal mit hineinnehmen, wenn du so die erste Begegnung hast mit Menschen, die ich sag mal, aus der beruflichen Kraft in die körperliche Herzensschwäche kommen?
Naja, die kommen kaputt, die kommen müde, die kommen zerrissen, die kommen ausgelaugt, die kommen verzweifelt, die kommen suchend, fragend, die kommen irritiert, teilweise auch heulend, die kommen aber auch getrieben, die kommen gehetzt, das ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Da ich mich ja hier auf Menschen in Schicksalsschlägen konzentriere, kommen die selten mit extrem viel PS, um dann noch mehr zu leisten. Die sind erstmal völlig, wie man schön sagt, so ein bisschen so nebende Spur. Ja? Auch wirklich auch mental sehr, sehr durcheinander, emotional sehr aufgewühlt, sehr häufig auch mit vielen Zweifeln, mit Ängsten, mit vitaler Erschöpfung dann auch. Und die Unternehmer, naja, die wollen was unternehmen, ne? Die wollen ja nicht weiter Unterlasser sein. Also die wollen schon den Schicksalsschlag dann wieder meistern, souverän das ins Leben integrieren. Die wollen dann alte Leistungen anknüpfen. Die wollen wieder ganz der Alte sein. Die wollen wieder den Hut aufhaben. Die wollen, ist ganz, ganz unterschiedlich.
Ist das so ein Punkt, kann ich mir vorstellen, gerade bei so unternehmerischen Menschen, die dann sagen so, ja, Mund abwischen, weiter geht's. So im Sinne von, wir sind ja steh auf, Männchen steh auf, Weibchen. Ist das, ist das so ein Klassiker bei dir? Und wenn es das, sag mal ja oder nein, schlechte Frageführung.
Jein.
Okay, ja gut, dann darf ich weiter fragen, aber ziehst du diesen Zahn dann und sagst, nee, Moment mal, das ist jetzt hier eine Zäsur, so geht's nicht weiter, achte auf dein Herz ab jetzt. So.
Die sind, lass mich mal so formulieren, dieses Jein, das ist, was die alle gemeinsam haben, ist ein sogenannter, ich gehe es nicht zu sehr in die Tiefe, es ist ein sogenannter Restriktionskontext, auf Deutsch, die suchen nach Lösungen, angesichts scheinbar unlösbarer Umstände. Die sind so volle Kanne in einer Zwickmühle. Das Herz sagt, das ist emotional mit ihrem Unternehmertum zutiefst verbunden. Dieses Sehnsuchtsziel, wieder auf die Piste zu kommen, was zu bewegen, nach vorne zu gehen, an alte Leistungen wieder anzuknüpfen, wieder in die Führung zu gehen. Volle Kanne emotional. Nur der Punkt ist, das können sie aus eigener Kraft oder mit eigenen Gestaltungsmöglichkeiten nicht mehr unbedingt erreichen. Ja? Der herzkranke Unternehmer jetzt, der hier 3 Infarkte hat, der ganz der Alte sein möchte, der hat erhebliche gesundheitliche Leistungseinbußen. Das kann der gar nicht mehr. So, und dann sind die auf der Suche, wie machen die das? Auf der Suche nach Lösungen angesichts scheinbar unlösbarer Umstände, dann sagen die Unternehmer sich so ganz klassisch, Herr Höfeld, nur das Erstbeste ist das Beste unter den gegebenen Umständen. Und das ist ein Irrweg, weil dann erschöpfen die sich, dann sind die noch platter, dann kommt noch ein Burnie dazu oder noch eine Depressivität dazu, Ängste wird dann noch zur Panik. Dieses ausschließlich Erstbeste als das Beste, so verständlich das ist, so gefährlich ist es für diese Menschen. Und dann beginnt eben ein gemeinsamer Prozess jetzt hier. Wie könnte denn jetzt das Zweitbeste als das Beste unter den gegebenen Umständen für sie ausschauen? Plan B, sage ich jetzt mal.
Also, und das ist ein Prozess. Die haben so ein Optimum quasi im Kopf. Und das ist wahrscheinlich dann recht nah dran an dem, wie es vorher war, nehme ich mal an.
Ja.
Das bedeutet ja auch, dass wahrscheinlich so eine Flexibilität gar nicht so gegeben ist. Dass man sagt, vielleicht liegt dein Lebensglück ja auch außerhalb des Unternehmertums. Ne? Kann auch so eine Antwort mal rauskommen?
Ja, klar. Also die sagen schon, also Mann, hier, okay, ist passiert, Mund abwischen, Krone aufsetzen, richten und zack, wieder auf die Piste. Ja. Das ist aber das Fatale. Das ist das Fatale, weil sie ja das hier letztendlich, das dauert halt. Das dauert halt bei diesen Menschen. Ein ganz wichtiger Punkt ist hier auch, dass sie lernen eben auch zu würdigen. Ja, das Sehnsuchtsziel, was sie hatten hier, zu würdigen, loslassen lernen, das Zweitbeste lernen zu würdigen. Dann drehen wir Ehrenrunden und. Das ist, das ist schon, es ist.
Aber du hast es ja vorgemacht, ne? Du hast ja auch einmal losgelassen, den großen Traum quasi. Und hast ja auch, also, aber sozusagen im Guten ja auch losgelassen, ne? Also dankbar zurückblicken und sagen, hey, das war cool, ich freue mich, dass ich das machen konnte, aber ich spüre, ich brauche jetzt was anderes. Das ist ja ein Handeln aus der Stärke raus.
Ja, das, sage keiner, dass Loslassen einfach ist. Ne? Sage auch keiner, dass Hoffnung und Hoffen immer so einfach ist. Ich meine, das braucht ja dann immer auch die Schweinebacken-Situationen. Ja? Die braucht's ja.
Was ist das?
Naja, diese Engpässe, diese Widrigkeiten, diese, wenn Leben eben doch zur Hühnerleiter geworden ist, ja, dann hast du ja erst recht Grund zu hoffen und nach vorne zu schauen. Und das ist halt diese Paradoxie im Leben. Es ist halt ein Prozess, den die Leute gehen. Und ich bin dann immer so überrascht, auch zu hören, was die so gelernt haben auch. Was da so in ihrem neuronalen Netz da so an Mustern, an neuronalen Verbindungen da ist. Ne? Und wie lange sich solche alten Muster dann auch bewährt haben in ihrem Leben. Und dann, ich meine, nicht bei jedem steht so auf Messerschneide jetzt so wie bei mir. Aber es ist Zeit für was Neues dann, ne?
Aber die neuronalen Muster ist ja auch nur ein anderes Wort vielleicht für innere Handlungsoptionen, nicht? Also so, was man so, weiß nicht, was man so denkt, was das eigene Besteck ist.
Oder Glaubenssätze.
Arbeiten kann. Glaubenssätze, genau, Tools. Ja. Und dann zu zeigen, es gibt übrigens auch noch andere Werkzeughersteller, die du vielleicht noch gar nicht kennst, ne? Und andere Geräte.
Es gibt neben den kognitiven, logischen Sätzchen halt auch noch sowas wie Emotionen, nicht wahr? Die viel eher da sind als gewesen sind, als einfach nur so Sätze oder so Kognitionen. Das heißt, das ist allen voran, sind diese Emotionen dann eben da, wie ich das vorhin sagte, eben Ärger, Angst. Das ist ganz, ganz, ganz stark.
Günther, du hast gesagt, dass zu dir vor allem Leute kommen, die ja wirklich gerade, wie soll man sagen, mitten in der Krise stecken und bei denen, auf gut Deutsch gesagt, die Kacke am Dampfen ist. Kann man denn auch präventiv eigentlich zu dir kommen? Gibst du was auch? Würdest du dazu raten oder würdest du sagen, nee, das ist irgendwie nicht so mein Brit, weil wäre eigentlich viel schlauer, oder?
wenn man merkt, so, oh, der Schuh drückt, dass man dann schon bei dir vorstellig wird?
Tja, da gibt es ja die Primärprävention und die Sekundärprävention. Ne? Die Sekundärprävention heißt, ich hatte da was und ich will nicht, dass das wieder passiert. Mhm. Und die Primärprävention ist eben die Geschichte, ich will, dass das erst gar nicht passiert. Mhm. Das ist nun ziemlich selten, ganz ehrlich. Also sicherlich können auch Menschen hierher kommen im Sinne beider Präventionen. Sehr selten ist diese Primärprävention. Aber ganz ehrlich, wenn so jemand kommen würde, dann nicht, dass ich ihn abweise, aber dann würde ich, da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, ich sag mal, vielleicht noch geeigneteren Kollegen, das sage ich einfach mal so, mit meinen 63 jetzt. Ich möchte ausschließlich wirklich für diese Menschen da sein, die Wort richtig reingerechnet hat im Leben. Ja. Und da ist die Sekundärprävention, also ich möchte das nicht, dass sich das da wiederholt, schon überhäufig, also nur mal so nebenbei, mit Mitte 50 hat jeder von uns, auch wir drei hier, mindestens drei heftige Risikofaktoren, also für die KHK, für die koronare Herzerkrankung, eingefahren, ob er will oder nicht, das ist lebensbiografisch verankert, ja. Da gibt es, vielleicht nur ganz kurz, da gibt es das sogenannte Anforderungskontrollmodell. Auf der einen Seite, du hast brutal viele Anforderungen, von dir wird extrem viel verlangt, du hast aber wenig in der Hand, du kannst wenig kontrollieren, du hast kaum den Hut auf, du wirst gelebt, du wirst fremdbestimmt. Das ist ein großer Risikofaktor. Und das Zweite, ist die Forschung heute einig, das nennt sie so etwas, das Gratifikationskrisenmodell auf Deutsch. Du kriegst brutal wenig Kohle und schuft es wie Harry. Und auch das macht heute herzkrank. Ja. Mhm. So, und die beiden Sachen, also die hat mindestens jeder. Und darüber hinaus noch bis Mitte 50 ist so ein Datum, so Anfang Mitte 50, da hast du mindestens drei fette Risikofaktoren eingefangen, was nicht immer dann in einem Infarkt oder in Krankheit münden muss, aber kann. So, und da habe ich einige Leute, die sagen, na, ich habe mich doch jetzt einigermaßen gehalten. Bei mir steht jetzt auch schon so die 5 und ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass da nochmal so was passiert. So, wie kriege ich das hin? Und dann, die sind natürlich auch herzlich willkommen. Ne? Im Sinne der Risikogeschichte dann auch. Ne? Im Sinne der Präventionsgeschichte dann natürlich auch. Ne? Das ist schon so. Die meisten kommen auch, sehr viele kommen jetzt hier, wie der Unternehmer auch jetzt, der gerade ganz aktuell, die Unternehmer, die gerade da sind, die haben gerade ein Buch gelesen von mir, habe immer da ein Büchlein geschrieben hier im Campus Verlag auch darüber. Du, die kommen mit, wie damals in der Schule, die haben das und das gelesen, dann streichen die sich die Seiten an, das sind so 15 Falldemos, so Real Cases, anonymisiert, und dann streichen die mit dem gelben Stift da das an, sagen, hier, das bin ich, das ist meine Story. So, jetzt bin ich hier, so, zack, was mache ich jetzt? Ja, so ganz praktisch. Ne? Sag ich, ja, okay, dann gucken wir mal daneben auch. Ne? Ja, kann man schon machen.
Günther, du machst das jetzt seit 25 Jahren. Ja. Merkst du eine Veränderung bei den Menschen, die so zu dir kommen, wenn du jetzt so 20 Jahre zurückblickst? Wir haben ja viel so Thema Achtsamkeit, irgendwie Körperoptimierung und Co. Spürst du das auch, dass da sich was verändert hat? Oder sind die Themen am Ende des Tages zeitlos?
Ich habe vorhin mal ein bisschen flapsig gesagt, so schlimmer geht immer. Ne? Schlimmer geht immer, also im Laufe der 25 Jahre. Man fährt mal so ein Büchlein schreiben zu diesem Thema, schlimmer geht immer. Also ich merke schon, dass da dass es die Menschen heute mehr und heftiger, intensiver beutelt, sag ich mal schon. Ich will jetzt gar nicht die ganz großen Fässer hier aufmachen, Krieg hier, Krise dort und der eine da, der andere da, jetzt kurz vor der Wahl und das, also diese Ungereimtheiten, diese Widrigkeiten, das ist schon ein Krankenkassenreport nach dem anderen, Jahr für Jahr wird drastischer, wird intensiver, höhere Fehlzeiten, also da ist schon dieses Schlimmer geht immer, dass ich manchmal denke, mein lieber Herr Gesangverein, das ist schon heftig, das ist die eine Seite. Ich merke, dass Menschen heute eher bereit sind, sich noch so Hilfen an die Seite zu holen, als früher noch. Das ist schon auch die Bereitschaft, da zu investieren, da nochmal. Ich merke bei der jüngeren Generation, dass sie dass sie deutlich mehr noch auf eine Balance achtet, so als so eine, ich sag mal, so eine in Anführungszeichen ältere Generation hier so mit Ü60 oder so. Ich merke aber auch bei den Jüngeren, bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dass da auch schon extrem, extrem Achterbahnfahrten sind. Also mit Mitte 30 drei Burnies zu, also Burnouts zu haben, Burnies zu haben, ist auch, ist kriegst du heute auch hin, ganz anders als früher. Ich merke auch eine größere, wie soll ich sagen, eine intensivere Suche nach dem Wofür. Nach dem Sinn des Lebens. Also wer ein Wofür im Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und da ich so viel Mist gerade ertrage, brauche ich, wenn ich jetzt wann dann, erst recht mein Wofür. Und dieses Suchen nach dem Wofür, da erlebe ich eine viel größere Bereitschaft bei den jungen Erwachsenen jetzt.
Hast du da zum Schluss für unsere Hörerschaften zwei, drei Tipps aus deiner langen Erfahrung, wie sie das Wofür für sich definieren oder finden können, wie sie sich auf den Weg machen?
Also ich habe ja mal sowas gemacht wie eine Hoffnungsmatrix. Also Tipp Nummer 1 wäre zu sagen, schau, ja, das ist schwer, so zwei, drei Tipps jetzt so aus den 25 Jahren.
Ja,
jetzt
rote Pille, blaue Pille, wenn du von Matrix sprichst.
Rote Pille, blaue Pille.
So ist es im Film.
Ich weiß, ja, ja, das ist die Matrix, ja. Ja, es ist, ja, es ist ein bisschen auch zu, das sollte auch nicht so schachbrettartig herkommen. Es ist einfach so, werde dir deiner ureigenen Einmaligkeit und deiner Einzigartigkeit als Mensch bewusst. Werde dir auch deines Wofürs bewusst, deines übergeordneten, großen Wofürs, deines Sinns bewusst. Und dann geh beherzt und auch wirklich bring diese deine PS auch stimmig und mutig und beherzt hier auf dieser Piste und bitte hinterlasse Spuren und wirbel nicht nur Staub auf.
Ja, ganz viel Mut, ne? Also hab den Mut, dein Wofür auch zu leben.
Hab den Mut, es zu entdecken.
Hab den Günther, Mut zwei, auch eine Rückfrage dazu. Gerade dieses PS-Thema. Zu dir kommen ja Menschen, die ihre PS verloren haben. Die dann vielleicht sagen, ja, Günther, würde ich ja gerne hier richtig Gas geben, aber es geht nicht mehr. Gibt es auch eine andere Form, PS zu geben, ohne den riesen Motor zu haben?
Ohne Leistung. Immer eine Leistung.
Also es gibt. Ja, ich habe gerade das Bild. Sicherlich auch die Menschen, die hier so herkommen, wenn man nur so bei diesen PS bleibt, wie so ein Formel 1, der steht dann im Boxenstopp. Und dieser Boxenstopp, der ist dann manchmal etwas länger auch als geplant. Und dieses Auftanken letztendlich, also auch lass dich hier auch echt wieder auftanken. Also werde dir auch bewusst, dass, und das sage ich mal hier, dass, ich sage es mal so allgemein, dass Spiritualität, dass der Glaube an einen persönlich erfahrbaren Gott, dass Spiritualität, gelebte christliche Spiritualität, ein Gesundheitserreger ist. Und geh dem nach. Das sage ich ganz vielen Nichtchristen auch. Also wer sich heute leistet, wirklich ohne Spiritualität, auch ohne den Glauben an eine, wie auch immer du das nennst jetzt hier, höhere Macht, für mich ist es Christus, aber an eine höhere Macht, wer sich erlaubt, daran vorbeizulatschen, auch gerade in so einem Boxenstopp, der riskiert einen brutal hohen Preis, der riskiert Krankheitserreger. Also es lohnt sich auch hier eben im Sinne des Wofürs, sich auf diesen Gott einzulassen, der sich hier gezeigt hat, offenbart hat, der immer da ist, und macht das. Es ist volle Kanne ein Gesundheitserreger.
Günther, vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in dein Herz, in deinen Herzensweg, in all das, was dich so geprägt hat und wie du jetzt mit Menschen unterwegs bist. Ich denke, sehr eindrucksvoll. Kann man was mitnehmen? Der ein oder andere wird jetzt vielleicht anders nochmal auf sich und seine Pumpe Acht geben, aber auch auf die metaphorische Pumpe. Und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten 25 Jahre mit deinem Herzen.
Danke.
Und den Nieren.
Und den Nieren.
Alles noch, was da noch alles so bei dir kreucht und fleucht.
Ja, in der Hoffnung, dass nichts anderes noch weiter kommt. Nee, das denke ich auch schon. Danke. Ja, es ist schon toll, auf Herz und Nieren geprüft zu sein. Und das täglich immer wieder auch mit jedem Atemzug und jedem Schritt, den wir tun, einfach das zu wissen, dass wir es sind, dass wir es werden und dass dieses Leben sich zu leben lohnt. Und ich fand es total schön, mit euch die Zeit hier zu verbringen. Also auch vielen Dank für das. Ihr mir etwas ermöglicht habt zu tun, nämlich hier zu teilen, was ich total gerne tue. Also ohne euch hätte ich jetzt nicht die Chance gehabt, etwas zu tun, wofür mein Herz schlägt. Also diese Herzenssache, da etwas zu teilen und auch hier in die Welt hinauszubringen. Und ja, mit euch ist das Leben in dieser Zeit reicher geworden. Also vielen Dank da für euch.
Also Günther, dir auch vielen Dank und ja, hoffentlich bis bald. Ne?
Bis bald.
Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.